Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte von einem Menschen, ein Mann namens Dan, geboren in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in Schweden. Schon als Kind kam er mit seinen Eltern nach Deutschland, nach Frankfurt. Sein Vater hatte dort eine Anstellung in einer schwedischen Firma und so lernte der Junge recht schnell die deutsche Sprache, das war gut, aber er begann auch in Frankfurt schon als Kind Alkohol zu trinken. Mit 10 Jahren war er das erste Mal stockbetrunken. Das dauerte auch nicht allzu lange. Nach einiger Zeit nahm er auch andere, gefährlichere Drogen. Und zurückgekehrt in Schweden war er abhängig, drogenabhängig. Und in seiner Heimatstadt war er bekannt, berüchtigt als der Fahrraddieb. Wer ihm begegnete auf der Straße, machte einen großen Bogen um den Mann, der nicht mehr auf sein Äußeres achtete, den Mann, der Selbstgespräche auf der Straße führte. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde, um Therapien in Anspruch zu nehmen. Und dort in der Psychiatrie lernte er einen Menschen kennen, eine Frau, auch drogenabhängig. Und die beiden verliebten sich ineinander. Und so beschlossen die beiden eines Tages, keine Therapie mehr in Anspruch zu nehmen und gemeinsam auf ihr Ende zu warten. Warum erzähle ich euch das? Zum einen, weil wir uns mit diesem und mit anderen Themen auf unserer Freizeit beschäftigt haben. Das sind Themen Alkohol, Drogen, aber auch Rassismus, Vorurteile, Sexualität, Pornografie, Okkultismus, Satanismus, Klicken und Gewalt. Themen, über die man eigentlich gar nicht so gerne spricht, die aber doch in unserer Gesellschaft doch sehr aktuell sind. Und zum anderen denke ich, dass dann kein Einzelfall ist. Es gibt Menschen in jedem Land, auch hier in Deutschland, die davon betroffen sind. Und es stellen sich natürlich auch gerade für uns Christen Fragen. Zum Beispiel, wie gehen wir mit solchen Menschen wie Dan um? Ist das ein Thema für uns oder wissen wir als Christen ganz genau, wie wir uns zu verhalten haben? Oder sind wir vielleicht sogar selber betroffen, der eine oder andere, und traut sich nicht zu sagen? Ja, wir haben jetzt einen Augenblick Zeit, über diese Fragen nachzudenken. Wie gehen wir damit um? Und während dieser Zeit werden wir auf ein Lied hören und danach hören wir dann eine Wortbetrachtung.
Ich lese einen Bibeltext aus Römer 6, die Verse 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Was sollen wir nun sagen? Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich gut, dass Paulus den Abschnitt so beginnt, weil das habe ich mich bei der Vorbereitung von der Predigt auch ganz schön oft gefragt. Was soll ich dazu sagen, zu diesem Thema, zu dieser Bibelstelle? Ich habe mich dann nach längerer Zeit des Nachdenkens dazu entschlossen, den Text unter folgendem Aspekt zu betrachten. Gott bewirkt Veränderungen in unserem Leben. Ich wage zu behaupten, dass es bei jedem von uns hier Dinge im Leben gibt, die nicht ganz so laufen, wie sie es vielleicht sollten. Dinge, von denen wir vielleicht sogar wissen, dass sie nicht gut für uns sind. Schuld, Sünde. Einige der Dinge, die Falco vorhin erwähnt hat und die wir auch ja während der Freizeit mit dem Jugendkreis besprochen haben, zählen da sicherlich mit rein. Gewalt vielleicht, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, vielleicht Okkultismus. Die Bibelstelle hier in Römer 6 sagt, dass wer mit Christus gestorben und auferstanden ist, in einem neuen Leben wandelt. Was Paulus damit meint ist, wer die Vergebung der Sünden durch den Tod Jesu annimmt, der gibt damit gleichzeitig seinen alten Menschen auf. Und mit der Vergebung, wird unser Leben mit Jesus zusammen begraben und uns wird sozusagen ein komplett neues Leben geschenkt. Kurz nachdem ich begonnen hatte, meinen Lebensweg mit Jesus zu gehen, da hatte ich große Probleme damit, mit der Sünde in meinem Leben, die in meinem Leben auftauchte, umzugehen. Und ich habe mich oft gefragt, wo ist der Unterschied zwischen meinem alten und meinem angeblich neuen Leben? Weil Sünde war leider nach wie vor ein fester Bestandteil meines Alltags. Und mittlerweile kann ich sicher sagen, dass sich doch etwas verändert hat in meinem Leben. Allerdings habe ich sehr lange gebraucht, um das zu realisieren, zu verstehen, weil diese Veränderung vielleicht nicht ganz so aussah, wie ich sie mir erst vorgestellt hatte oder wie ich sie mir vielleicht gewünscht hatte. Irgendwann wurde mir klar, dass es eben nicht meine Taten waren, die Gott verändert hatte, weil ich habe immer noch gesündigt, sondern es war mein Wesen, das Gott verändert hatte. In Vers 14 steht, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Veränderung, die Gott in uns bewirken will, ist ein Herrschaftswechsel. Denn dadurch, dass unser alter, von Sünde regierter Mensch zusammen mit Jesus gekreuzigt und begraben wird, bildlich gesprochen, wie es am Anfang des Kapitels auch beschrieben ist, dadurch verliert die Sünde den Herrschaftsanspruch in unserem Leben. Ich will zur Verdeutlichung eine kurze Anekdote erzählen, wo es auch um einen Herrschaftswechsel geht. Also es geht um eine Militäreinheit und wie jede gute Militäreinheit hat auch diese einen Oberst. Und wenn der Oberst was sagt, dann müssen die Soldaten gehorchen. Eines Tages jedoch wird dieser Oberst verrückt und klarer Fall, ein neuer muss her. Er muss abgelöst werden. Nun hat der neue Oberst das Kommando über die Truppe und nun müssen sie ihm gehorchen. Es geschah allerdings von Zeit zu Zeit, dass wenn der alte Oberst in seinem Wahn irgendwelche Befehle brüllte, dass dann einige Soldaten trotzdem diesen Befehlen gehorchten, obwohl sie es eigentlich gar nicht gemusst hätten. Und ich denke, dass es genau das Gleiche ist wie bei uns und der Sünde. Obwohl wir durch die Gnade Gottes von der Herrschaft der Sünde freigemacht wurden, gehorchen wir immer noch ihren Befehlen. Als ich merkte, dass mit meiner Entscheidung für Jesus vor ein paar Jahren die Sünde aus meinem Leben nicht verschwand ich habe gedacht, dass vielleicht wenigstens ein bisschen weniger Sünde in meinem Leben ist oder so, aber war nicht so und ich habe mir dann oft gedacht, super, Gott vergibt dir und du machst alles so weiter, wie du es vorher auch gemacht hast. Und ich habe mich zeitweise richtig schlecht deswegen gefühlt und das Ganze hat mich total runtergezogen. Und ich glaube jetzt so im Nachhinein, dass das genau das war, was der Teufel wollte, dass die Sünde in meinem Leben bewirkt. Mich runterziehen und mir einreden, ich wäre schwach und ich wäre ein Versager. Genau das ist damit gemeint, mit der Herrschaft der Sünde. Wir lassen zu, dass die Sünde uns unser Leben diktiert. Dabei gibt es den wahren Herrscher in unserem Leben, nämlich Gott. Und der sagt uns, dir ist vergeben. Irgendwann habe ich mich gefragt, Junge, wie oft muss Gott dir das eigentlich noch sagen? Dir ist vergeben. Das sind 3 kleine Worte und ich scheine sie nicht zu verstehen. Dir ist vergeben. Sei frei von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Auch wenn du mal was falsch machst. Und das ist das, was in Vers 11 gemeint ist. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch selbst dafür. Ich denke, wir müssen uns das immer wieder neu bewusst machen, dass wir von der Sünde frei sind, wirklich frei. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, was das bedeutet, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Denn Gott will nicht, dass wir uns, obwohl er uns befreit hat, dass wir uns von der Sünde immer wieder gefangen nehmen lassen. Gott will uns frei sehen und er will uns frei sehen, damit wir Werkzeuge in dieser Welt sein können, wie es in Vers 13 steht.
Ja, Werkzeuge, wozu sind Werkzeuge gut? Wir haben es hier gesehen und es ist total erstaunlich, wie doch mit diesem kaputten Werkzeug, also ihr habt euch total gemüht, ich stand ja nun direkt daneben und einen Einsatz gezeigt und gearbeitet, ihr wolltet ja auch zu einem Ergebnis kommen. Es ist halt die Frage, ist es dann brauchbar, das, was ihr fertig gekriegt habt? Wie lange hält das, wenn wir jetzt wirklich versuchen sollten, das in Gebrauch zu nehmen? Werkzeuge, wozu sind sie gut? Sie sind gut, etwas zu bauen, nützliche Dinge herzustellen. Werkzeuge waren gut bei unserem Hausbau, total wichtig. Und Werkzeuge sind auch oftmals dafür da, die Häuser einzureißen. Unsere Jungs haben da jetzt sehr große Erfahrungen gemacht in bestimmten Abrissfirmen und haben dort mitgearbeitet. Ja, Werkzeuge sind gut, um etwas aufzubauen, um etwas abzureißen. Und Werkzeuge sind wichtig, in welche Hand sie genommen werden. Wozu derjenige, der sie in der Hand hat, dann wirklich benutzt. In dem Vers 13 in unserem Abschnitt heißt es, Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, es ist wie an einem Weg, an einer Wegkreuzung und ich habe 2 Möglichkeiten. Ich muss mich entscheiden, einmal den Weg zu gehen, der Sünde, der Ungerechtigkeit, gebt euch selbst oder gebt euch nicht der Sünde hin zum Weg der Ungerechtigkeit und begebt euch auf dem Weg, begebt eure Glieder wirklich für die Gerechtigkeit. Gebt euch Gott selbst hin als solche, die lebendig geworden sind, so heißt es, und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich habe die Entscheidungsmöglichkeit, welches Werkzeug ich sein möchte und in welcher Hand ich liegen möchte. Ob ich zu guten zu gebrauchen bin oder zu weniger guten. Wir haben in der Bekanntschaft einen kleinen Jungen gehabt, der sehr gern mit Werkzeug umgegangen ist. Und er hat immer seinem Vater geholfen und hat da wirklich vieles gelernt. Und er hat einen Hammer geschenkt bekommen. Sie wohnten in einem Fachwerkhaus und in diesem Fachwerkhaus, das war jetzt nicht so toll renoviert, hat er dann mittags seinen Hammer mit ins Bett genommen, weil der ihm ja ganz wichtig war. Und er hat dann mit diesem Hammer angefangen zu pickern, hat an der Wand geklopft und geklopft und geklopft. Und aus welchem Grund, dass die Mutter nicht mitbekommen hat, weiß ich nicht. Irgendwann kamen mir die Geräusche dann komisch vor und sie schaute nach und der Junge ist wirklich durchgekommen. Er hat also nach draußen schauen können. Und fand das natürlich toll, die Mutter weniger. Ja, wozu gebrauche ich Werkzeuge und welches Werkzeug bin ich? Falco hat am Anfang eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von dann. Und ich möchte euch erzählen, wie sie weiterging, denn das ist so eine Werkzeuggeschichte. Ja, dann und seine Frau hatten beschlossen, gemeinsam in den Tod zu gehen. Sie wollten nicht mehr. Sie gingen dann doch nicht in den Tod, aus welchem Grund auch immer. Einige Jahre später, dann war allein zu Hause, hatte er nur noch einen Rest Alkohol, die letzten Drogen. Und er wusste, wenn ich das jetzt genommen habe, dann muss ich sterben. dann ist da keine Hoffnung mehr, dann ist es aus mit mir. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Er hatte von Gott irgendwann einmal gehört. Und in dem Moment, wo er wusste, ich bin am Ende, es geht nicht mehr weiter, kniete er sich hin und sagte Gott auch, ich brauche Hilfe, Gott, und zwar jetzt. Er legte sich hin und 2 Stunden später klingelte es an seiner Haustür. Vor der Tür standen Männer vom Blauen Kreuz, das heißt in Schweden anders, aber ist dieselbe Organisation. Und sie sagten, komm mit uns, wenn du willst, dann komm mit, wir nehmen dich mit. Dann ist mitgegangen. Dort, wo er mit hingegangen ist, hörte er von Jesus und dass Jesus neues Leben schenken will, dass er Schuld vergibt und dass er frei macht. Dann ließ sich taufen und ließ sein altes Leben im Grab des Taufbeckens und er bekam neues Leben. Dann ist keine erfundene Gestalt. Wir haben dann kennengelernt am letzten Sonntag in Schweden und wir waren dort im Gottesdienst, sind eingeladen worden und haben zuallererst so reagiert, wir verstehen ja sowieso nichts, brauchen wir auch nicht hinzugehen, wir haben unsere eigenen Termine. Und man sagte uns, es gibt da einen Mann in unserer Gemeinde, der kann euch den Gottesdienst ins Deutsche übersetzen. Und wir sind gekommen und derjenige, der uns den Gottesdienst ins Deutsche übersetzte, war dann. Und es wurde aufgefordert zu Gebetsanliegen. Und dann bat darum, dass man betet für Unterkünfte, für Drogenabhängige und für Obdachlose, dass das in dieser Stadt auch wirklich wird. Ich habe ihn im Nachhinein gefragt, wie kommst du denn zu dieser Arbeit? Und er sagte, vor 4,5 Jahren war ich selbst noch drogenabhängig. Wir sind dann bei einem wunderschönen Gemeindecafé im Nachgang dann noch länger ins Gespräch gekommen und er sagte so zu uns, ja, was macht ihr heute Abend? Und wir haben ihm gesagt, dass wir Lobpreisabend machen wollen, singen, beten, auf die Freizeit zurückschauen und unsere Sarah verabschieden. Und dann sagt er, kann ich kommen? Na klar, wunderbar, komm du. Und wir haben ihn gebeten, er soll aus seinem Leben erzählen und er erzählte uns diese Geschichte. Und er sagte, dass er neues Leben hat. Sein neues Leben sieht so aus, dass er jetzt mit Anfang 40 studiert. Er sagt, ich bin der lustige Opa in meiner Seminargruppe. Er studiert Sozialpädagogik. Dass er sagt, jetzt im September mache ich meine Fahrerlaubnis. Ich habe auch ein wunderbares Auto, Baujahr 1984, und das baue ich mir jetzt auf. Er sagt, ich lebe am Existenzminimum, aber ich habe alle meine Schulden beglichen und Gott sorgt für mich jeden Tag neu. Er hat uns davon erzählt, die Jugendlichen haben nachgefragt, wie sieht das aus. Er sagt, ich habe manchmal nur noch 5 Euro, wenn ich alles beglichen habe für den Monat zum Leben. Aber Gott hat mich noch nie allein gelassen und nie vergessen. Und Werkzeug in Gottes Hand. Er ist derjenige, der das, was er an neuem Leben bekommen hat, weitererzählt. Er kümmert sich um Drogenabhängige, um Obdachlose, um Alkoholkranke. Er ist derjenige, der sagt, wenn ich irgendwo an der Bank in der Schlange stehe und die Leute vor mir lassen mir nur so eine kleine winzige Lücke, dass ich da hineinhuschen kann und ihnen von Gott erzählen kann, dann mache ich das. Und er erzählt von Gottes Liebe und von dem, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Ja. Und er sagt uns, dass es total wichtig ist, dass wir Werkzeuge in Gottes Hand sind, dass wir seine Liebe weitergeben können, die wir empfangen haben und dass wir die Menschen lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Amen.